Wir haben es gerade gesungen, dass Gott uns beschenken will und dass wir ihm dafür Dank sagen wollen. Und das kostbarste Geschenk, was unser Gott uns macht, ist, dass er uns seinen Geist gibt, dass er sich selbst in uns legen möchte, dass er uns so nahe kommen will. Das ist ja das Thema, das uns jetzt schon seit einigen Wochen beschäftigt. Wie können wir Gottes Geist Raum geben? Wie können wir Gott mehr in uns willkommen heißen? Was können wir dazu beitragen, dass Gott uns mit seinem Geist mehr erfüllen kann? In dieser Predigtreihe ging es letzten Sonntag um die Habsucht, dass wir erkennen, was wir alles versuchen zu haben oder zu halten und dadurch letztlich Gott den Raum zumachen. Also, wie kann die Habsucht aus unserem Leben raus? Und wenn der Platz frei geworden ist in unserem Innern, ja, womit kann er dann gefüllt werden? Darum soll es heute gehen. Was soll die Habsucht ersetzen? Rolf Dreyer hat es zu Beginn des Gottesdienstes ja schon gesagt, was für ein Thema heute über dem Gottesdienst steht: Zufriedenheit. Die Quelle der Habsucht, das habe ich ja letzten Sonntag versucht deutlich zu machen, ist die Leere in unserem Herzen. Also so eine Freistelle, die Gott gelassen hat, damit er sie füllen kann. Nur dummerweise füllen wir sie halt mit vielem anderen. Mit vergänglichen Sachen wie materiellem, aber auch Erfolg, Ansehen und manchmal auch mit anderen Menschen, mit der Beziehung zu anderen Menschen, die letztlich dann an die Stelle Gottes tritt. Und ja, der Predigtext für heute steht im 1. Timotheusbrief, 6. Kapitel, Vers 6, geht's los. Ich rufe ihn mal auf. Da heißt es: Ein großer Gewinn aber ist die Frömmigkeit, zusammen mit Genügsamkeit. Da ist von einem großen Gewinn die Rede. Bei der Habsucht geht es ja darum, irgendwie, ich möchte eigentlich einen großen Gewinn für mich haben. Ich möchte, ja, diese Leere füllen. Und hier wird uns jetzt gesagt, den großen Gewinn als Menschen werden wir haben, einmal durch Frömmigkeit, das ist das eine Wort, das da verwendet wird, und das andere Wort ist Genügsamkeit. Frömmigkeit, was ist damit gemeint? Ich habe es ja schon in Klammern ergänzt, weil der Begriff Frömmigkeit so, also ich finde ihn nichtssagend. Er ist nicht so ganz klar umrissen, was damit gemeint ist. Man kann ihn auch übersetzen mit Gottesfurcht. Da kommt so die Ernsthaftigkeit rein. Ich erkenne Gott als Gott an. Ich weiß, es gibt einen Gott und er ist die Autorität. Und man kann es auch übersetzen mit Gottseligkeit. Das finde ich so ein schönes Wort, weil es dieses Wort Seligkeit, es ist zwar nicht mehr in unserem heutigen Sprachgebrauch so verbreitet, aber so selig strahlenden Menschen habe ich da vor Augen. So Kinder, die einfach selig sind, denen es einfach gut geht, die, ich sag mal, satt und zufrieden sind. Dass Gott unser Glück ist, das steckt auch in diesem Wort Frömmigkeit mit drin. Und diese Frömmigkeit oder Gottesfurcht oder Gottseligkeit, das ist das Entscheidende in unserem Leben, weil letztlich unser Leben von Gott kommt und auch wieder zu ihm zurückgehen soll. Insofern kann er der einzig, ja, das kann von ihm das einzig Bleibende in unserem Leben kommen und er der einzig Tragende für uns sein. Das Problem ist aber, und das wissen wir ja alle aus eigener Erfahrung, unser Glaube, unsere Frömmigkeit, unsere Gottesfurcht, unsere Gottseligkeit, die werden wir nie so bleibend greifbar halten können für uns. Sondern wir leben in einer Welt, wo wir Bedürfnisse haben, wo wir immer wieder an unsere Grenzen kommen, wo uns auch Erschütterungen ereilen, wie zum Beispiel Todesfälle. Es gibt auch Bedürfnisse, die müssen gestillt werden. Wir sind noch nicht im Himmel in dieser Welt. Und da ist dieses zweite Stichwort halt so wichtig: Genügsamkeit. Dass wir uns an dem genügen lassen können, womit unser Schöpfer uns versorgt. Dass wir einen inneren Frieden haben in unserer Lebenssituation mit dem, was wir haben. Dass wir nicht meinen, noch was anderes brauchen zu müssen, um glücklich sein zu können. Sondern dass wir realisieren, Gott versorgt uns und wir haben ja eigentlich schon genug. Es gibt ein schönes hebräisches Wort, was das ausdrückt, worum es dabei geht. Hat jemand eine Ahnung? Shalom. In der Regel kennen wir das hebräische Wort Shalom in der Übersetzung Frieden. Das ist aber nur ein sehr schmaler Ausschnitt von dem, was Shalom meint. Shalom meint nämlich auch noch Wohlbefinden. Und es meint auch Heil, dass es uns gut geht, dass wir Genüge haben. Zufriedenheit, das ist das, was Gott uns schenken möchte, auch inmitten dieser zerrütteten Welt. Interessanterweise beide Sachen, Frömmigkeit und Genügsamkeit, sind in unserer heutigen Welt eigentlich nicht so in. Es ist nicht das, was wir von unserer Gesellschaft vermittelt kriegen, das ist gut, streck dich danach aus, dann wird es dir auch gut gehen. Dann wirst du großen Gewinn haben. Was uns in der Gesellschaft vermittelt wird, um großen Gewinn zu haben, ist eben fettes Einkommen, tollen Status in der Gesellschaft, möglichst jung sein, dynamisch, kraftvoll und so weiter. Das sind die Dinge, wonach sich viele Leute in unserer Welt heute ausstrecken. Aber es ist alles etwas, was nicht tragen wird. Was nicht genügen wird, wenn es dann in schwierige Situationen geht bei unserem Leben. Eine Hilfe, um Zugang zu finden, zu dieser Art Genügsamkeit, findet sich einen Vers später, in Vers 7. Da heißt es, in 1. Timotheus 6, Vers 7, wir haben nichts in die Welt gebracht und wir werden auch nichts mit hinausnehmen können. Wenn wir kleine Kinder vor Augen haben, dann sehen wir am deutlichsten eigentlich, wie arm wir zur Welt kommen. Wir haben nichts, keine Erfahrung, kein Wissen, keinen Status, keinen Stand, keine Erfolge, die wir vorweisen können. Wir sind einfach nur angewiesen auf Fürsorge durch unsere Eltern. Und genauso, was werden wir mitnehmen können, wenn wir aus dieser Welt scheiden? Genauso nichts. Und zwischen unserem Hineinkommen in diese Welt und dem Hinausgehen in diese Welt, in diesem Zwischenraum findet unser Leben statt. Und da fangen wir an, eben Reichtümer aufzuhäufen oder zu meinen, sie zu brauchen, aber letztendlich werden sie alle nicht tragen können. Alle Reichtümer dieser Welt, wie auch immer sie aussehen, sie sind vergänglich, sie sind nur eine Leihgabe auf Zeit und wir werden sie später oder früher, je nachdem, wie es bei uns läuft, wieder loslassen müssen. Gott hat unser Herz geschaffen, ihn zu lieben und nicht dazu an den Dingen dieser Welt zu hängen. Und deswegen ist es so wichtig, für diesen großen Gewinn, wenn wir den erhalten wollen, dass wir uns nach der Frömmigkeit ausstrecken, das heißt nach der Gottesbeziehung, damit er das tragende Fundament in unserem Leben sein kann und wirklich die Leerstelle in unserem Herzen ausfüllen kann. Aber auch, dass wir uns ausstrecken nach Genügsamkeit, damit wir nicht immer wieder in die Falle tappen, ja, anderen Göttern nachzulaufen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zu dem Wertvollen in dieser Welt, was es ja durchaus gibt, Beziehungen sind ja wertvoll, wenn man ja, sich mit seinen Eltern gut versteht oder mit seinen Kindern oder mit seinem Partner. Ja. Das sind ja sehr wichtige Sachen. Aber dass wir trotzdem in diesen Beziehungen zu dem Wertvollen dieser Welt, dass wir darin flexibel bleiben und dass wir darin auch bereit sind, loszulassen, wenn Gott entscheidet, jetzt ist Loslassen dran. Ich möchte mit euch jetzt noch den Vers 8 in Blick nehmen. Da heißt es, wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns damit begnügen. Das ist herausfordernd. Gerade in unserer Wohlstandswelt, in der wir hier in Deutschland leben. Damit wird uns deutlich gemacht, was aus Gottes Sicht möglich ist, dass wir uns tatsächlich damit begnügen können und uns trotzdem gut geht, dass es trotzdem ein großer Gewinn ist, dass wir nicht die Verlierer, die Loser in dieser Welt sind, sondern Gewinner. Da ist natürlich dann die Frage an jeden Einzelnen, auch ich stelle mir die auch, könnte ich damit wirklich zufrieden sein, glücklich sein, wenn ich nur Essen und Trinken hätte? Mein Alltag, wenn ich mich so beobachte, der sagt mir was anderes über mich selber. Ich finde es sehr interessant, Henry Ford, der war ja ein echt erfolgreicher Autobauer, der soll am Ende seines Lebens gesagt haben, als er auch in einem luxuriösen Anwesen gewohnt hat, dass er als Junge eigentlich glücklicher war, als er noch in einer Mechanikerwerkstatt gearbeitet hat und die in der Familie eigentlich nichts groß hatten zum Leben. Da war er glücklicher. Es darf uns zu denken geben. Für die Frage, wie es bei uns mit der Zufriedenheit aussieht, wie viel Raum der Heilige Geist in unseren Herzen haben kann, weil wir zufrieden sind, ist es wichtig, dass wir uns selber auch prüfen, dass wir uns hinterfragen, wie sieht es aus in unserem Denken? Kreisen wir da auch immer wieder so um dieses Mehr? Oder, ja, sich selber zu prüfen, kann ich einfach nur so leben, ohne mich nach irgendwas groß ausstrecken zu müssen, einfach nur glücklich und zufrieden sein im Hier und im Heute. Zum Beispiel auch einfach kleine Freuden genießen, ein gutes Gespräch oder Musik, leckeres Essen. Oder muss es wieder der tolle Urlaub sein, auf dem man hinlebt, damit man irgendwie gerade noch so überlebt in der Maschinerie des Alltags? Und auch noch so eine spannende Frage, wie es mit der eigenen Zufriedenheit aussieht. Wie viel Raum der Geist Gottes über Zufriedenheit tatsächlich in uns haben kann, ist die Frage, inwieweit ewige Dinge für uns wichtiger sind als vergängliche Dinge. Zum Beispiel, dass ein Mensch zu Jesus findet. Dass wir uns da freuen können, dass jemand, der durchs Leben gestolpert ist, planlos und nicht weiterkam und dass der Jesus kennenlernt und erlebt, wie sein Leben neu wird. Auch das kann so ein Gradmesser sein dafür, was in unserem Herzen eigentlich los ist. Ich möchte so noch eine kleine Übung weitergeben, eine Zufriedenheitsübung nenne ich die mal, wo wir so versuchen können, in Zufriedenheit reinzufinden. Dieser kleine Satz, genug ist genug. Also wenn wir ausreichend versorgt sind mit materiellen Gütern, dann ist auch gut. Dann reicht es auch. Der Trend in dieser Welt ist natürlich ein anderer. Man muss immer mehr haben. Man möchte immer weiterkommen. Aber einfach so es genug sein lassen. Man kann natürlich dann auch bewusste Zufriedenheitsübungen machen, indem man zum Beispiel fastet, mal auf etwas ganz gezielt verzichtet. Und dann wird man feststellen, wie schwer das ist. Und wird anschließend feststellen, wie toll es ist, wenn man dann die Sachen mal wieder in Empfang nimmt und sie sind dann nicht mehr so selbstverständlich, wie sie davor waren. Auch das kann helfen, in der Zufriedenheit zu wachsen. Ich möchte jetzt in der Predigt noch einen ganz anderen Impuls aufgreifen. Er hat mit dem Thema Zufriedenheit zu tun und ihr werdet sehen, wie der sich reinfügt in die Predigt. Er hat mit dem letzten Sonntag zu tun. Da habe ich hier eine Predigt gehalten zum Thema Habgier. Und Gottes Geist hat davor schon bei einer Person aus unserer Gemeinde gewirkt und hat dieser Person eine Bibelstellenangabe in den Kopf gegeben. Jakobus 5, Vers 4. Derjenige hat plötzlich gewusst, Jakobus 5, Vers 4. Derjenige wusste nicht, was an dieser Stelle steht. Es war auch zu Beginn des Gottesdienstes, wo derjenige noch gar nicht so aufgenommen hatte, um welches Thema es geht, nämlich Habgier. Und ich habe mir dieses Thema, ich habe mir diesen Text dann angeguckt und habe weiche Knie gekriegt. Ich habe gedacht, oh, hatte Gott für letzten Sonntag noch etwas, was er noch oben drauf setzen wollte, wo ich mich gar nicht rangetraut habe. Es ist ein hartes Bibelwort, was da in Jakobus 5, Vers 4 steht. Und ich habe mich wirklich gefragt, ist das ein Wort Gottes für uns? Und ich habe es dann geprüft, ich habe mit verschiedenen Leuten dann in der Woche darüber gesprochen und habe es bestätigt gesehen. Und möchte mit euch deswegen jetzt diesen Text anschauen, weil ich in der Woche eine Verpflichtung gespürt habe, dieses Wort mit euch zu teilen. Denn wenn Gott redet, dann finde ich, soll es auch gehört werden. Und wenn wir dann eben es nicht weitergeben, dann stehen wir dem, was Gott vielleicht bewirken will, im Weg. Aber haltet euch fest, Vorwarnung, es ist ein hartes Bibelwort, es ist ein Gerichtswort. Jakobus 5, ich lese ab Vers 1 bis Vers 6. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Und jetzt kommt der Vers 4. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit. Und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten, damit ist gemeint, den, der nichts Unrechtes getan hat. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet und er hat euch nicht widerstanden. Es ist ein Gerichtswort. Und so wie das Bibelwort am Sonntag hier zu uns in die Gemeinde reingekommen ist, zu Beginn des Gottesdienstes, liegt der Fokus auf dem Vers 4. Und das Thema in Vers 4 ist Ausbeutung und Ungerechtigkeit. Das sind Leute, die sich einsetzen, Arbeiter, die etwas tun und sie bekommen aber den Lohn nicht, der ihnen zusteht. Und dieses Ganze, was da passiert, geht an Gott nicht vorbei, sondern Gott hört es, Gott sieht es und Gott greift ein, dann gegen die Ausbeuter, die sich auf Kosten anderer bereichern. Was ich so erschreckend finde an diesem Bibelwort ist, dass es genau beschreibt, was heutzutage in der globalen Weltwirtschaft los ist. Und eigentlich sehr treffend beschreibt diese Schieflage, die wir zwischen den reichen Ländern auf der Erde haben und den armen Ländern. Dass es Leute gibt, die von der weltwirtschaftlichen Situation sehr profitieren, dazu zählen wir hier in Deutschland. Und es gibt noch viel mehr Verlierer auf dieser Welt. Und das Fatale ist, selbst wenn wir persönlich hier in Deutschland nicht zu den Wohlhabenden zählen, profitieren wir trotzdem von dieser globalen Schieflage. Mit dem, was wir hier an Wohlstand in unserem Deutschland haben. Und es ist dieser erschreckende Missstand, der immer wieder benannt wird. Wer einigermaßen Medien mitverfolgt, der wird vor dem Thema nicht ausweichen können. Immer wieder kommt es, dass wir letztlich in einem System globaler Ausbeutung leben. durch die Billiglohnländer, wo Leute, wo Menschen zu einem Hungerlohn die Sachen produzieren, von denen wir leben, die wir tragen, vielleicht auch als Kleider. Dass Leute ausgebeutet werden mit hundsmiserablen Arbeitsbedingungen, die keinen 8-Stunden-Tag haben oder 40-Stunden-Woche, die keine Urlaubsregelungen haben, wie wir sie hier haben, die kein Gesundheitssystem haben, so wie wir es hier haben, die keine soziale Absicherung haben, wo zum Teil auch Kinder schon arbeiten müssen, um die Familien mit durchzubringen. Es sind globale Missstände. Und sie sind bekannt und nicht erst aktuell. Ich habe von denen auch schon länger gehört. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich darüber predigen werde. Aber das ist durch dieses Wort, Jakobus 5, Vers 4, was einer unserer Geschwister letzten Sonntag hier empfangen hat, ist es mir in den Blick gerückt worden. Und wir haben das Problem, dass Leute aufgrund dieser wirtschaftlichen Schieflage nach Deutschland kommen wollen. Und es ist nur verständlich. Und wir haben es in den letzten Wochen erlebt, wie unsere Politiker anfangen, jetzt tatsächlich die Grenzen wieder dichter machen zu wollen. Wir hatten eine Bundeskanzlerin, die hat gesagt, wir schaffen das. Aber wie viele haben ihr wirklich den Rücken gestärkt für diese Aussage? Wo sind wir Christen da geblieben, tatsächlich sie zu unterstützen? Wir haben als Gemeinde einiges gemacht in die Richtung. Insofern möchte ich uns auch nicht anklagen. Ich weiß, wie sehr sich Einzelne aus unserer Gemeinde auch richtig da reingegeben haben und auch nachdem die erste Flüchtlingswelle abgeebbt ist, auch immer noch dran sind und wirklich für die Leute da sind. Aber wir haben einfach globale Ungerechtigkeiten. Und da wird Gott auch auf Dauer nicht zuschauen. Das ist das, was in Jakobus 5 steht. Um der Leute willen, die ausgebeutet werden, die Verlierer sind in dieser Welt, werden Dinge sich ändern, so wie es dieses Wort sagt. Ungerechtigkeit, die zum Himmel schreit, die wird Gott auf Dauer nicht hinnehmen. Es ist ein glasklares Gerichtswort. Und ich fand es so frappierend, dass ausgerechnet dieses Wort per Stellenangabe von jemand hier bei uns in der Gemeinde empfangen wird, wo es in dem Gottesdienst ums Thema Habsucht geht und derjenige das noch gar nicht aufgenommen hat, was für ein Thema dran ist. Da habe ich mich dann gefragt, ja, wie wichtig ist dieses Thema Gott tatsächlich? Ich habe gemerkt, ich wollte es eigentlich ausklammern, ich wollte es eigentlich rauslassen, wollte eigentlich es nur bei Zufriedenheit belassen, sodass wir eigentlich in der Komfortzone uns weiter bewegen können. Habe aber gemerkt, nein, ich glaube an einen lebendigen Gott. Und wir sehen es im Alten Testament, wir sehen es im Neuen Testament. Es ist ein Gott, der sich mitteilt, ein Gott, der sich redet. Und ich glaube, ich persönlich habe noch richtig wenig von dem verstanden, was Gott eigentlich auf dem Herzen liegt und wie es ihm geht angesichts der globalen Ungerechtigkeiten, die hier stattfinden. Und ich glaube an einen guten Gott. Ich glaube an einen Gott, der deswegen Gerichtsworte ausspricht, damit sich etwas ändert. Ich glaube an einen Gott, der gar keinen Spaß daran hat, irgendwie Gericht zu vollstrecken, sondern der möchte eigentlich nur, dass die Dinge sich ändern. Dass es besser wird. Dass es nicht so kommt, wie es in Aussicht gestellt ist, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und da ist für mich das schönste Beispiel in der Bibel, was der Prophet Jona erlebt hat, der ein glasklares Gerichtswort der Stadt Ninive verkünden musste. Da war keine Option drin, wenn ihr umkehrt, dann wird es nochmal an euch der Kelch vorübergehen. Und sie lassen ihre Herzen davon berühren, sie lassen es an sich ran, sie machen nicht weiter wie bisher und man sieht, Gott hat sich gefreut darüber und das in Aussicht gestellte Gericht musste nicht vollstreckt werden. Ich bin an dieser Stelle ehrlich, ich bin mir nicht darüber im Klaren, ob wir das, was sich vermutlich zusammenbraut werden, abwenden können. Also ob wir mit der Generation, die jetzt leben, auch mit unseren Kindern, die schon leben, ob wir gleich ruhige, friedliche Zeiten hier in Deutschland, in Europa so erleben werden, bis dann mal unsere Zeit gekommen sein wird, dass wir gehen müssen. Die Systemkräfte, in denen wir leben, die sind enorm mächtig und wir spüren alle unsere eigene Hilflosigkeit. Aber für mich ist dieses Bibelwort, das ich jetzt heute mit euch teile, ein Weckruf. Es ist für mich, dieses Gerichtsszenario von Jakobus 5 ist für mich wie eine Götterdämmerung. Der Untergang der alten Götter. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, was der Begriff der Götterdämmerung heißt. Die falschen Götter, die sollen vom Thron geschubst werden. Und es kann sein, dass es erst passiert, wenn es uns wirklich hier schlecht geht, wenn uns Unruhen überrollen in Europa oder in der westlichen Welt, dass erst dann tatsächlich diese falschen Götter vom Thron gestoßen werden und die Menschen wieder neu anfangen, ihre Herzen für den lebendigen und wahren Gott zu öffnen. Wir haben vor anderthalb Wochen, den Mittwochabend beim Im Glauben wachsen Treffen, wo wir Predigtnachgespräch gemacht haben, sind wir auch an einen Punkt gekommen, wo wir es uns gesagt haben oder darauf hingewiesen wurden, dass ja gerade da, wo Christen zum Beispiel verfolgt werden oder wo es Leuten schlecht geht, was oft unter solchen Randbedingungen der christliche Glaube sich gerade ausbreitet und seine Kraft beweist. Und es ist für mich so, wenn es wahr werden sollte, was da in Jakobus 5 steht, ist das, was ich dann auch aus Gottes Hand nehmen möchte, wenn es so kommt. Dass ich dann versuchen werde, die Chance drin zu sehen, in dem Unheil, was ich vielleicht über uns ergießen muss, damit wir als Gesellschaft eine neue Chance bekommen, Gott als den wahren Gott zu erkennen, ja, und ihm allein dienen zu wollen. Aber ich möchte auch nicht meine Hände in den Schoß legen, sondern ich wünsche mir, dass ich diese Botschaft tatsächlich tiefer begreife und meine eigene kleine Kraft nicht gering schätze. Wir sehen, was Ameisen hinkriegen, wenn die miteinander arbeiten. Die können richtig was verändern. Wir leben hier als kleine Familie zusammen, kleine Gemeindefamilie, in einer kleinen Stadt mit auch kleinen Städten im Umfeld. Je mehr von uns dieses Wort anspricht und wir bereit sind zu schauen, was das tatsächlich konkret für uns heißen kann, wo wir ein Stück weit diese Ungerechtigkeiten, die in dieser Welt sind, wie wir da was gegen unternehmen können, dann tragen wir etwas positiv zur Veränderung in dieser Welt bei. Vielleicht wird es nicht das drohende Unheil abwenden. Vielleicht müssen wir da alle durch. Aber wir werden dann ganz anders da durchgehen, weil wir dann nicht mit einem heimlich habgierigen Herzen durchgehen werden, sondern wir werden dann mit einem zufriedenen Herzen durchgehen können, weil wir wissen, Gericht ist nötig für eine Neuausrichtung. Und wir werden dann wissen, dass wir als Gesellschaft ernten, was wir gesät haben. Dass das himmelschreiende Unrecht bei Gott gehört wurde und zum Segen für die, die drunter leiden, dann tatsächlich auch stattfindet. Ich kann mir vorstellen, dass diese Predigt einigen Gesprächsbedarf weckt. Und deswegen freue ich mich, dass der Mittwochabend, dass wir das Im Glauben wachsen Treffen haben, wo wir über diese Predigt sprechen können, über die Thematik sprechen können und schauen können, was heißt es tatsächlich für uns. Denn so eine Predigt ist ja doch eher eine Einbahnstraße. Ich rede, ihr hört. Und es ist auch wichtig, dass ihr mit einbezogen seid. Gott möchte jeden von uns mit einbeziehen in das, was sich in dieser Welt vollzieht. Und Gott möchte das Schwierige in dieser Welt nutzen, um daraus was Gutes werden zu lassen. Bei jedem Einzelnen von uns. Ich muss noch sagen, ich werde leider nach diesem Gottesdienst schnell verschwinden müssen, weil die Reformationsgemeinde ihre Fusion feiert. Die Paul-Gerhardt-Gemeinde aus Sulzbach ist ja mit der Luther-Gemeinde aus Hemsbach zusammengegangen, 2017. Da werde ich ein Grußwort von euch weitergeben, von uns als Gemeinde. Und deswegen werde ich schnell nach dem Gottesdienst verschwinden müssen. Aber es gibt die Möglichkeit, Mittwochabend miteinander das weiter zu vertiefen. Zum Abschluss dieser Predigt kann ich euch nur noch mal sagen, wie es mir persönlich gegangen ist. Als ich das Sonntagabend gelesen habe, was da jemand im Gottesdienst empfangen hat, dieses Wort, ich mir angefangen habe, dieses Wort durchzulesen, ich angefangen habe, weiche Knie zu kriegen, da war ich aber auch gleichzeitig dankbar und glücklich, weil ich gedacht habe, okay Gott, ich glaube, es ist wirklich Zeit aufzuwachen, auch für mich, und zu begreifen, was passiert hier eigentlich in dieser Welt, um was geht's? Und zu begreifen, Gott schaut nicht nur einfach zu, sondern Gott mischt sich ein und Gott spricht Warnungen aus, weil er Umkehr möchte, weil er Umkehr erreichen möchte. Und ja, Gott liebt uns alle einfach viel zu sehr, als dass er die Dinge in dieser Welt einfach so laufen lassen könnte. Und ich wünsche uns die Gnade, dass wir das Reden Gottes für uns erkennen, annehmen können und dann auch begreifen, was es wirklich heißt und dann auch in die Umsetzung kommen können. Amen.